Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf die Spiele vom Wochenende in der HBL und auf den Auftritt der deutschen Damen bei der EM in Frankreich gegen Ungarn. Und der versetzte dem Traum vom Halbfinaleinzug ja leider einen recht heftigen Dämpfer, denn die DHB-Damen haben es ab jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, das Halbfinale zu schaffen. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist wie immer unser Handballexperte Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, mit 25-26 endete die Partie der deutschen Damen in der Hauptrunde gegen Ungarn und das, nachdem man gegen Spanien zwei Tage zuvor noch mit 29-23 so stark aufgetrumpft hatte. Was lief aus deiner Sicht gegen Ungarn schief, was gegen Spanien noch so gut geklappt hat?
Ja, fangen wir mal damit an, dass gerade die Abwehr nicht ganz so stabil war und auch der Angriff wirklich sehr lange gebraucht hat, um überhaupt ins Spiel reinzufinden. Nach 10 Minuten stand es 5-1 für Ungarn und da war man überhaupt nicht im Spiel drin, kam dann erst so nach und nach rein. Auch Dina Eckele hat dann auch Anfang relativ wenig Bälle halten können. Auch sie war nicht in der Form, wie sie noch gegen Spanien gewesen ist. Am Ende nur 24% gehaltene Bälle. Am Tag vorher hatte sie ja um einiges mehr gehalten, 41%. Das war viel, viel besser dort gewesen und sie konnte dann auch nicht ganz dran anknüpfen. Das war natürlich für die deutsche Mannschaft dann nicht so ganz einfach. Sie kann aber besser rein, konnte dann noch ausgleichen zum 7-7 in der 20. Minute. Da war das Spiel dann wieder offen, da hat man dann gesehen, okay, es geht ja wirklich in eine gute Richtung für die deutsche Mannschaft, aber sie konnten es nie dann klar zu Ende spielen. Sie waren dann wirklich immer wieder dran, zwar, aber dann ist auch Ungarn wieder davongezogen auf 13-3, 13-10 zur Halbzeit. Und auch dann ist man immer wieder dem Rückstand hinterhergelaufen und hat versucht ranzukommen, kam dann beim 19-19 wieder ran und ging dann beim 20-21 zum ersten Mal in Führung. Und da sah es dann gut aus, da waren sie dann dran, sie hatten die Chancen dann auch in Führung zu gehen und das Ding zu gewinnen, aber man hat hinten raus, ja, Xenia Smits den Ball an Pfosten gesetzt und dann kam prompt die Antwort der Ungarin, die dann zum 26-25 Sieg gereicht hat. Wirklich sehr, sehr schade, die deutsche Mannschaft mit einer Wurfquote von 56%. Mal wieder ein Thema gewesen in dem Spiel, da hätten sie, wenn sie mit einer besseren Wurfquote agiert hätten, das Spiel gewinnen können, denn wenn man mal guckt, die Ungarn waren viel, viel besser in dieser Phase, haben dort mehr Treffer setzen können, 67% Quote. Entscheidender Faktor gab auch die bessere Torhüterin, gerade den Blanka Biro, die am Ende 9 Paradequote von 33% hatte. Und auch das war so ein dieser kleine Tick einfach, dass man das besser gewesen ist, hat dann einen Unterschied gemacht für die Ungarn, die jetzt natürlich davon profitieren können. Es ist jetzt sehr, sehr eng für die deutsche Mannschaft, noch weiterzukommen. Ja. Das können sie nicht mal aus einer Kraft schaffen, du hast angesprochen. Aber wenn man mal sieht, die Alisa Stolle mit 9 Treffern sehr, sehr gut, aber Emily Bölk nur 1 von 6. Da muss mehr von ihr kommen, damit die deutsche Mannschaft hier Punkte mitnehmen kann und vielleicht noch mit Glück das Halbfinale erreichen kann.
Jetzt hat das gegen Norwegen zum Start toll geklappt. Knapper Sieg gegen den amtierenden Europameister. Dann der Dämpfer gegen Rumänien. Dann wieder Auftritte gegen Tschechien und Spanien, wo die deutsche Mannschaft dann auch zum Teil sehr befreit aufspielte und viel abrufen konnte von dem, was sie eigentlich auszeichnete. Jetzt dann der erneute Dämpfer gegen Ungarn. Henk Gröner, der Bundestrainer, der sagte das im Interview mit dem DHB, vertrieben über ihren Twitter-Kanal dann auch. So befreit aufspielen ist nicht immer.
Das mit dem befreit aufspielen ist nicht immer so einfach. Das haben wir heute gemerkt. Wir haben es vorgestern sehr gut gemacht. Heute haben wir uns schwer getan. Gut reingekämpft, aber ich denke, wenn man die Pfosten- und Lattentreffer auch nochmal mitzählt, dann war das Glück heute auch nicht auf unserer Seite. Und dann fehlt man halt am Ende das eine Punkt oder das eine Tor. Und das war heute der Fall.
Jetzt kommt da einiges zusammen. Glück hat der Bundestrainer auch noch angesprochen. Aber gibt es da noch mehr Erklärungsansätze aus deiner Sicht dafür, dass eben die Leistung dann doch recht schwankend ist und vor allen Dingen auch dieses, wie er sagt, befreit aufspielen nicht so einfach ist, das immer wieder abzurufen? Hat das auch mit der Jugend der Mannschaft zu tun? Wir sprechen da immer wieder drüber, aber ich glaube, das ist einer der Faktoren, die man da ansprechen muss.
Ja, das glaube ich auch. Also man merkt doch der Mannschaft an, dass sie noch wirklich Erfahrung sammeln muss, weil wenn man sieht, der gute Auftakt dagegen Norwegen wurde man dann wirklich dann noch klar dann verloren hat gegen Rumänien, wo man wirklich klar schlechter war. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen zu sehen, dass man vielleicht so starke Sieger hat, starke Spiele, dass man das nicht konstant immer wiederholen kann. Und das ist ein Entwicklungsprozess für die deutsche Mannschaft. Da müssen sie dann arbeiten, da müssen sie gucken, dass sie dann wirklich konstant ihr Level abrufen können. Das ist etwas, wo man so ein bisschen sich auch durchzieht durchs Turnier. Und jetzt müssen sie natürlich gucken, dass sie mit ein bisschen Glück vielleicht noch die Hoffnung dort haben. Aber wir haben schon gesagt, selbst in der Hand haben sie es nicht mehr. Trotzdem, sie spielen sehr, sehr erfrischend und das funktioniert dann noch nicht immer, aber es ist ein Prozess. Die Mannschaft steht erst am Anfang und wenn sie daraus lernen kann, die richtigen Schlüsse zieht, wenn sie dann in 2, 3, 4, 5 Jahren wirklich sehr, sehr gut sein, dann noch viel besser spielen und diese Spieler dann auch gewinnen.
Jetzt geht es erstmal gegen die Niederländerin. Die haben ihrerseits Rumänien mit 29-24 geschlagen. Sebastian, was zeichnet aus deiner Sicht die Niederländerinnen aus? Worauf müssen die Deutschen sich da einstellen?
Ja, auf jeden Fall müssen sie sich auf viel, viel Tempo einstellen. Das muss man sagen. Auf eine starke Abwehr bisher wirklich sehr, sehr wenig Tore nur kassiert. Das war wirklich bisher sehr stark, was sie gespielt haben in allen Spielen. Da müssen sie gerade auch auf den Rückraum natürlich achten, der sehr durchschlagskräftig ist. Also die Niederländerinnen haben bisher wirklich alles richtig gemacht, sehr, sehr konsequent gespielt. Sie lassen nie nach. Und da musst du von Anfang an hundertprozentig da sein, um dieses Spiel anzugehen. Da darfst du nicht in diese 10 Minuten erlauben, wie jetzt gegen Ungarn, da sind die dann relativ schnell weg, damit das Spiel sehr, sehr schnell entschieden sein. Deswegen müssen sie gucken, dass sie befreit aufspielen, hier auch da wieder den Kopf frei kriegen, weil sie haben im Endeffekt jetzt nichts mehr zu verlieren. Sie können es aus eigener Kraft nicht mehr ganz schaffen. Und deswegen müssen sie jetzt so ein bisschen hoffen, wie die Spiele morgen ablaufen werden, dass vielleicht die Norwegerinnen dort gegen die Niederländerinnen gewinnen können. Und dann kann dann vielleicht noch was möglich sein mit dem Dreiervergleich. Aber dann müssen sie gucken, dass sie ihre Leistung abrufen, dass sie alles geben. Und wenn es jetzt am Ende nicht reicht, wenn man gefightet hat und auch alles gegeben hat, dann muss man einfach anerkennen, dass die Niederländerinnen besser sind. Aber wenn man es nicht versucht und alles gibt, dann hat man am Ende schon vorher verloren.
Und auch die Rumäninnen dürfen ihre beiden letzten Partien gegen Spanien und Ungarn nicht gewinnen. Aber wie gesagt, Voraussetzung erstmal, damit alle diese komischen Szenarien dann greifen können, ist, dass die deutsche Mannschaft selbst erstmal die Niederländerinnen schlägt. Und das Ganze gibt es dann am Mittwoch und wir sprechen am Donnerstag dann drüber. Hier bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wir sind aber für heute noch nicht am Ende. Wir schauen nämlich auch noch auf die HBL vom Wochenende zurück. Und das machen wir nach einer kurzen Pause.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Die Handball-Bundesliga spielte natürlich auch an diesem Wochenende und da gehen wir jetzt bei Anwurf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof auch nochmal drauf ein. Schauen zunächst auf die Samstagabendpartie zur Primetime. Empfing frisch auf Göppingen die Rhein-Neckar-Löwen und verlor zu Hause mit 25-28. Die Löwen also weiter wieder gut unterwegs, stehen jetzt auf Platz 3 in der Tabelle nach 16 absolvierten Spielen mit 27-5 Punkten. Sebastian, was machte den Unterschied am Ende für die Rhein-Neckar-Löwen in diesem Spiel, das ja in der zweiten Hälfte enger war als in der ersten?
Ja, genau. Also sie haben wirklich sehr gut gespielt. Die Löwen haben über 16 Minuten nicht nachgelassen, haben das wirklich ja, konsequent zu Ende gespielt, muss man sagen. Sie hatten einen guten Torhüter drinnen mit Mikkel Appelgren, 17 Paradequote von 40%. Dann der Torhüter auf der anderen Seite beim Gipping war mit Daniel Rittmann 8 Paradequote von 34%. Auch ähnlich gut, dann auch prima Spurs in der zweiten Halbzeit mit 7 Paraden und 35%, war auch nah dran, aber die Löwen waren einfach sehr, sehr stark und haben von Anfang an so gezeigt, okay, wir sind hier die stärkere Mannschaft, wir können auch schnell in Führung gehen, führten auch mit 6-3, dann auch schon relativ früh in der 8. Minute. Dann gab es auch direkt die erste Auszeit von Harald von Meyerhofer, der aber seine Mannschaft was Neues beibringen konnte. Die Mannschaft kam nochmal ran aufs 9-9, aber die Löwen waren wirklich sehr gefestigt, konnten immer wieder diesen 3-Tore-Vorsprung einfach halten und dann auch wieder mal wieder auch mal ausbauen. Aber Göppingen kam in der zweiten Halbzeit dann nie richtig ran, konnten man nie mal auf 1-2 Tore mal rankommen. Da haben sie wirklich sehr, sehr schwer getan, weil die Löwen aber wirklich sehr gut stand, immer wieder gut gespielt haben und auch ihre Außen haben sehr, sehr gut funktioniert. Sie sind gut in Kempo-Gegenstoß gekommen, hatten am ihren besten Werfer in Jerry Tolbink, der dort 10 Tore hatten bei 13 Versuchen, wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel gehabt. Auch Patrick Krötzky sehr sicher gewesen, 5 von 5 dort getroffen. Und rechts außen, noch Mats Mendelaas mit 5 Treffern gut gewesen. Auf der Seite von Göppingen war Sebastian Heimer mal wieder bester Werfer, 5 Treffer bei 8 Versuchen. Eine gute Quote von Rückraumspieler, aber die Göppinger haben so ein bisschen in der zweiten Halbzeit diesen Punch und die Abwehr. Vielleicht hätte sie mal so ein paar Ballgewinne holen können. Das haben die zu selten hingekriegt, das muss man sagen. Deswegen reicht es am Ende nicht, obwohl sie wirklich gut mitgehalten haben. Aber am Ende kannst du davon nichts kaufen.
Kann man sich nichts kaufen. Göppingen mit 16-16 Punkten aktuell auf Platz 9. In der Tabelle der Handball-Bundesliga. Und zwei Plätze davor, auf Platz 7, da steht der Bergische HC. 18-14 Punkte nach 16 absolvierten Spielen und nach 9 Saisonsiegen. Und diesen 9. Saisonsieg, den haben sie zu Hause gegen die GWD Minden eingefahren mit 26-21.
Genau, ein super Sieg für die Bergischen HC, der jetzt so ein bisschen Probleme hatte, verletzungstechnisch, aber wo sie jetzt nach und nach die Spiele wieder zurückkommen, sind gut reingekommen, haben dann schnell mit 6-5 in Führung gehen können, haben diese Führung dann konsequent ausgebaut, 9-5, 10-7, sehr gut gespielt, dann kam dann nochmal Minden ran auf 2 Tore, wie auf das 11-9, 12-10 waren sie dann wirklich nah dran, aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich sehr gebraucht, um ins Spiel reinzufinden, da stand es dann 16-10, beim 19-11, war das Spiel dann schon fast entschieden. Da war wirklich Bergischer HC sehr, sehr gut in Phase in der Fall. Sehr, sehr gut in Form in der Phase, haben wirklich konsequent gespielt, ihren Angriff aufbauen können, einfache Tore auch erzielen können, hatten einen starken Torhüter drin mit Bastian Rodeck, mit Christopher Rodeck, so ist richtig, 10 Parade, gut, von 32%. Und die Minder konnten ihren Torhüterleistung dann nicht umsetzen zu punkten. Kim Sonne Hansen hatte 11 Parade, gut, von 39%, war eigentlich der bessere Torhüter dort, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber Minden hat vorne zu viele Fehler einfach gemacht, zu viele Bälle weggeworfen und auch ihre Abwehr war nicht immer sattelfest, sodass da noch immer wieder einfache Möglichkeiten für den BRC gab, um einfach diesen Sieg zu entscheiden. Am Ende gewinnt der BRC verdient, weil Minden nicht die Leistung bringen konnte, auch ihre 5-1-Deckung in der zweiten Halbzeit nicht funktioniert und deswegen sind die 21 Tore zu wenig, um mit einem Bergischen HC Punkte zu sammeln.
So. Und dann gucken wir auf den HC Erlangen. Steht auf Platz 13 in der Tabelle, 12 zu 20 Punkte und 2 Punkte davon, die wurden am Wochenende eingefahren. Zu Hause nämlich gegen den TVB 1898 Stuttgart. 31 zu 25 ging es am Ende für die Erlangener aus. Man kann wirklich sagen, Big Points im Kampf gegen den Abstieg.
Auf jeden Fall Big Points, denn gerade die Duelle gegen Mannschaften auf Augenhöhe musst du gewinnen. Das hat Erlangen wirklich gut gemacht. Sie hat ein starkes Spiel von Anfang bis Ende dort gezeigt. Ging relativ schnell in Führung mit 6 zu 1 und das, obwohl sie eigentlich in den ersten 10 Minuten dreimal Unterzahl gespielt haben und dann muss sich der TVB vorwerfen lassen, dass sie diese Unterzahl nicht ausnutzen konnten für sich. Dann müssen sie besser spielen, konsequenter agieren. Das haben sie wirklich nicht gut gemacht und diesem Rückstand sind sie dann immer hinterhergelaufen, kam aber nie wirklich ran, waren immer diese 5 Tore dann weg. Beim 11 zu 6 zum Beispiel, obwohl sie dann vorher mal zwischendurch auf 3 dran waren, beim 7 zu 4. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie es auch versucht, aber sie kamen einfach nicht mehr ran. 17 zu 15 war es noch das nächste, was sie rangekommen sind. Und dann hat es aber wirklich Erlangen sehr, sehr gut zu Ende gespielt, hat einen guten Torhüter drin mit Katsiganis, 7 Paradenquote von 29%. In den letzten 18 Minuten waren Goras Kopf drin mit 4 Paradenquote von 33%. Und die waren ein bisschen besser als die beiden Stuttgarter Torhüter. Aber Jogi Bitter erst mit dabei, 8 Paradenquote von 26% in 45 Minuten und danach kam Jonas Meyer rein. Aber nur 2 Paradenquote von 18% ist dann zu wenig, um einfach Punkte mitzunehmen in Erlangen, die das sehr gut gespielt haben, konsequent bis zum Ende gespielt hatten, an ihren besten Werfer. Nikola Link mit 6 Treffern, in der TVB seinen besten Werfer David Schmidt hatte mit 6 Treffern und der Rückraum, das war so ein bisschen das Problemfeld von Stuttgart, da muss mehr kommen, da muss mehr Druck entwickelt werden, um dann konsequent aufs Tor zu gehen und auch diese Fehler muss man sich einfach unterlauben, weil lange einfache Tore erzielen können mit dem Gegenstoß, so zum Beispiel mit Johannes Zellin, 5 Treffern dort und dann müssen sie ja einfach konsequenter agieren und auch gerade das Überzahlspiel, da musst du gerade das clever spielen, das konsequenter agieren und wenn du ein Mann mehr bist, musst du einfach Tore erzielen, das haben sie nicht hinkriegen können, deswegen verdienen sie am Ende auch verdient mit diesen 6 Treffern.
Gewinnen tut Wetzlar mit 29-28, nämlich zu Hause gegen Hannover-Burgdorf im Duell der Tabellennachbarn. Jetzt haben sie punktetechnisch das Gleiche auf dem Konto. 12 zu 20 Punkte, was gab den Ausschlag dafür, dass Wetzlar mit einem Torunterschied gewann?
Ja, am Ende war es die letzte Aktion, muss man ja durchaus sagen. Da waren sie sehr, sehr gut daran. Da hatte man noch das entsprechend machen können, dass die Führung dort gewesen ist durch Mikulowski beim 29-27. Und da hat dann hinten raus so ein bisschen Glück, dass sie die Sirene dann relativ schnell ertönt ist, denn da war die Chance nochmal dafür, noch von diesen finalen Wurf zu setzen, aber weil die Sekunden dann schon weggelaufen sind, konnten sie nicht nochmal aufs Tor werfen, weil sie ja noch einen Ballverlust hatten, 56 Sekunden vor Schluss. Und da haben sie nicht clever agiert eigentlich in der Phase, obwohl sie es über die weite Teile der Partie wirklich sehr, sehr gut gemacht hatten, muss man sagen. Also da haben sie wirklich wieder bewiesen, dass sie mit den Top-Mannschaften mithalten können, hatten einen guten Torhüter, mit Till Klimke 6 Paradenquote von 45% und Nikola Marinovic, der noch reingekommen ist, mit 8-3 Paradenquote von 23%, ist solide, war noch etwas besser auf der Position, Martin Siemer mit 3 Paradenquote von 16% und dann Oberlesjak, wirklich sehr, sehr gut gewesen, mal für ihn, glaube ich, so ein bisschen ein Spiel, wo man auch zeigen kann, dass er die Klasse besitzt, 8 Paradenquote von 36%, da war wirklich ein guter Faktor dabei, aber Hannover hat sich sehr, sehr schwer getan gegen die 5-1-Deckung, die dann Metzger gespielt hat teilweise. Auch in der ersten Halbzeit waren sie nicht so im Spiel drin, haben wirklich gebraucht, um reinzukommen, um wirklich dann noch näher dran zu kommen. Aber sie waren bis auf 9-7 ja, wirklich nie näher dran als diese 4 Tore, die dann zur Halbzeit in Führung war, also in Druck zurücklagen. Mhm. Und dann in der ersten Halbzeit, und am Beginn der zweiten sind sie rangekommen, 17-16, dann waren sie wirklich gut dran. Da musste dann Metzger wirklich sehr, sehr strecken, dass sie dieses Spiel nochmal ja, für sich entscheiden konnten. Sie sind dann wieder davongezogen auf 25-20 und dann hinten raus wurde es nochmal spannend, aber da muss man auch sagen, hat Wetzlar so ein bisschen Nervenstärke auch mal bewiesen und auch ein bisschen Glück gehabt, weil man hatten es ja auch einige Spiele, wie zum Beispiel in Flensburg, wo der Wurf zu spät im Tor gewesen ist. Und diesmal hatten das Glück dann auf ihrer Seite und konnten dann auch mal einen Sieg feiern, weil sie auch wirklich gut gespielt haben in den letzten Wochen. Jetzt haben sie auch mal verdient, belohnen können für ihre Leistung und damit auch Ende Er hat zwei wichtige Punkte eingefahren.
Damit haben sich die Leipziger wieder einmal nicht belohnt. 22-22 hieß es am Ende gegen den TVB Lemgo. Also wieder kein Sieg für Leipzig, die in den letzten drei Spielminuten in dieser Partie nicht ein einziges Tor erzielen konnten und am Ende dann eben noch den Ausgleich kassierten. 22-22, Leipzig kommt da unten nicht raus.
Nee, Leipzig kommt da unten nicht raus. Haben wirklich wieder Probleme gezeigt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass zu Hause dieses Spiel gewinnen können, weil wir haben es ja gesehen, gerade zu Hause, das ist ihre Stärke. Da können sie gegen alle Mannschaften mithalten. Aber man muss sagen, Lemgo hat das gut gespielt, hat gut mithalten können. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit so ein bisschen gebraucht haben, da waren sie durchaus hinterher, ab der 20. Minute. Da war dann bei Leipzig das Bessere. Die mit 11-9 ging es auf Verdiente, dann in Führungsführung dann für sie mit dabei. Und dann hat dann Lemgo gut rausgekommen, konnten dann schnell 3 Tore erzielen, sodass dann ein bisschen auch noch Leipzig nochmal nachdenken musste. Dann sind sie besser reingekommen, konnten noch 15-13 davonziehen. Haben hinten raus zu viele Fehler gemacht und haben dann sogar noch Glück, dass sie am Ende das Spiel nicht verlieren, weil es gab noch einen direkten Freiwurf mit der abgelaufenen Spielzeit, aber Fabian von Olfen hat den Ball denkbar knapp neben das Tor gesetzt, deswegen haben sie das Spiel am Ende nicht gewinnen können. Trotzdem, am Ende ist der Sieg für sie, oder der Punkt zumindest schon mal das Wichtige, dass sie dieses Spiel nicht verloren haben, weil Lemgo ist eine Mannschaft, die auch ein bisschen unten drin steht und so ein bisschen für sie ein Konkurrent ist. Wenn es halt darum geht, um die Position zu kämpfen. Am Ende hatten sie ihren besten Werfer mal wieder in Franz Semper. 8 Treffer bei 11 Versuchen. Wie gut gewesen. Auch Philipp Beber mit 6 von 10. Eine gute Quote gehabt. Aber die Torhüter haben keine gute Quote gehabt. Milos Podera 7 Paradequote von 29%. Noch viel, viel Luft nach oben. Auch René Wilatzen, der keinen einzigen Ball halten konnte in 13 Minuten. Aber seien von dem Gott die guten Torhüter, mit Johannes Sörder reingekommen ist für Piotr Wischemirski. Johannes Sörder 9 Paradequote von 42%. Wischemirski 2 Paradequote von 16%. Also ihr Wechsel hat sich gelohnt, aber Lemgo kann es leider nicht belohnen. Die starke Aufholjagd hat ihren besten Werfer Tim Horntke mit 5 Treffern. Er hat dazu beigetragen, dass man rangekommen ist. Aber wenn man guckt, hat von 37 Metern nicht nur einen reinsetzen können. Das ist natürlich eine Quote, die für ihn absolut unterirdisch ist. Und wenn er einen davon mehr reinsetzt, gilt man dieses Spiel. Deswegen, Punkthalten ist in Ordnung, aber Leipzig, da muss sich dringend was ändern. Und der TBV muss aufpassen, dass sie dann nicht diese Chancen nicht liegen lassen und dass man diese 2 Punkte mitnehmen kann, weil wenn man die letzten Minuten sieht, so ist es richtig, haben sie dann durchaus zu viele Fehler gemacht oder den entscheidenden Fehler zu viel gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen.
So sieht's also aus. Lemgo 10. aktuell in der Tabelle mit 12-20 Punkten. Das war sie, unsere Berichterstattung über den aktuellen HBL-Spieltag. Wir bleiben natürlich dran am Thema und die Erkältung von Sebastian Mühlenhof ist sicherlich in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen abgeklungen. Sebastian, trotzdem vielen Dank, dass du deine Stimme für uns geopfert hast hier auf meinsportpodcast.de. Ihr bleibt auf jeden Fall uns gewogen. Abonniert doch einfach unseren Anwurf-Feed oder unseren Sportplatz-Feed, dann seid ihr immer in Sachen Handball bestens versorgt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.